Don't Kill and Talk, so ticken Mörder, mit Laura und Ron.
Hallo Ron!
Hallo!
Alles gut?
Auch irgendwelche Ticks habe ich heute wieder, glaube ich. Aber ja, sonst ist bei mir alles gut. Und bei dir?
Bei mir auch.
Alles Paletti im Schritt!
Ja, natürlich immer.
Nee, man sagt nicht Paletti im Schritt, ne? Was sagt man denn?
Alles fit im Schritt.
Ja, aber irgendwas mit Paletti sagt man doch auch, oder?
Ja, alles Paletti.
Okay. Ja, keine Ahnung. Wir nähern uns unseren ersten 10 Folgen. Das ist die 9.
Das ist so krass, ne? Wir haben sogar unsere erste Folge, was ist das? Ich glaube, an Neujahr hochgeladen. 30. 31.
Ja, am 31. haben, exakt am 31. haben wir unsere Folge hochgeladen.
Das geht jetzt 5 Monate.
Seit 5 Monaten?
Das ist länger als manche Beziehungen.
Dun, dun, dun. Und das ist länger als manche Freundschaften. Zumindest bei mir.
Dun, dun, dun.
Das hört sich jetzt so an, als wäre ich ein selbstverliebtes Etwas.
Ja. Ja.
Aber guck mal, da haben sich 2 gefunden. 2 Selbstverliebte.
Wo bin ich denn selbstverliebt? Ich möchte kurz erwähnen, um mal kurz Rons Ego runterzuholen, ne? Ich sitze hier gerade, auf einmal klopft es an der Tür, ich gehe nach vorne, Ron sitzt in einem Auto, das aussieht wie ein Frosch. Und
das
steht
sieht
da
nicht
und
aus
sagt,
wie ein Frosch.
Das habe ich von der Arbeit, das muss ich fahren. Ey, wirklich ohne Witz, wenn so ein Typ bei einem Date ankommt, einfach wieder gehen.
Weißt
wirklich.
Du, ich weiß ja, du bist ja nicht so ein Teil der Jugend, aber die Jugend würde halt sagen, das nennt man Riss.
Nein, Ron, das war kein Riss. Und Doch. Das war, um dich auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, dass du nicht so ein selbstverliebtes Ding bist, das in einem Frosch fährt, Ron, in einem Frosch.
Dafür fährt das 90. Und es hat mehr Platz als Ron. Dein und mein Mini.
Ich wollte gerade sagen, Ron und ich fahren eigentlich Minis.
Exakt die gleichen.
Nur deins ist neuer, ne? Meins ist von 2017?
Ist es das?
Meiner ist von 2017, ich glaube deiner ist 2020, ja. Meiner steht direkt hinter dir, mein Mini lächelt mich gerade an. So, und wisst ihr, Ron sitzt da und sagt, hör mal, einen großen Kofferraum, ne? Hör mal, oder fährt 90. Schön, Ron.
Ja.
Ich möchte mal sehen, wie schnell der Mini im Satz zu Mini ist.
Der hat einen Sportmodus. Wenn du den einmal aktivierst, boah, dann fliegt der Schädel aus der Birne.
Mein Mini hat auch einen Sportmodus.
Denn die Birne fliegt dir aus dem Schädel. So, das war, das, ich hab's
falsch. Ist Birne und Schädel nicht dasselbe?
Das Hirn fliegt dir aus der Birne.
Ja, ist klar. Boah, ich muss mich gerade so zusammenreißen. Ich will das. Stimmt, das ist der Punkt. Das habe ich in der Schule gehört und dachte mir, boah, das musst du vor dem Podcast mit Ron besprechen. Und das ist mir gerade aufgefallen, als wir über das Auto geredet haben. Wir haben in Deutsch jetzt das Thema Dialekte. Und mir ist nie aufgefallen, dass ich voll auf dat oder wat oder so sage. Oder in der letzten Folge habe ich irgendwie gedacht, was ist das denn für ein Driss oder so. Ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich ganz komisch reden.
Ich rede nicht komisch. Ich rede sehr gehoben. Hat Spaß. Tun wir das? Also,
ja.
Wir machen gerne unsere denglischen
nicht mal
Sätze.
Das, nicht mal Anglizismen, sondern das machst du, glaube ich, auch. Das ist, wir haben das in der Schule besprochen, das ist halt aus diesem Kölner Raum. Wir sprechen einfach anders.
Wie wir sprechen einfach anders?
Wir sprechen anders.
Ja, glaubst du, wenn wir jetzt in Dortmund sind, würde uns keiner verstehen oder was?
Doch, natürlich, aber wir betonen Dinge anders und wir benutzen ganz andere Wörter.
Also ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Rheinländer einfach manchmal nuscheln im Vergleich zu anderen.
Wir nuscheln doch nicht. Siehst du, wenn ich mich darauf konzentriere, dadurch... Nein, wir verschlucken auch keine Wörter. Ich finde, wir packen eher welche dazu.
Ich habe keine Ahnung.
Okay, vielleicht ist Ron nicht so das super Beispiel dafür.
Ich bin da einfach überfordert. Ich mach nicht so viel mit Sprache.
Nee, du nicht, ne?
Nee.
Nee. Ron kann eigentlich gar kein Deutsch.
Ja, ich hab das da einfach so irgendwann mal festgelegt. Und dann habe ich irgendwie so Wörter erfunden, dann habe ich die im Duden eingetragen. Und jetzt gibt's uns!
Ron ist die KI.
ChatGPT. Okay, das ist nicht lustig. Das ist irgendwie so ein... Soll ich dir einen guten Dad-Joke erzählen?
Stimmt, morgen ist Vatertag. Erzähl mal einen Witz, Ron.
Ja. Laura, du hast ein H. Aber bist du dir sicher, dass das kein G ist?
Ich glaube, es wird Zeit, dass wir mit dem Fall anfangen.
One moment of silence.
Kennst du diese Grashüpfer so im Hintergrund?
Achso, okay, du hast so... Ich dachte, das ist so... So hört sich das für mich an. So hört sich was anderes an. Ich glaube, die Leute wissen.
Alles klar. Und los geht's. Ron, bist du bereit, heute ja. die Schnüss zu halten und ich trage vor?
Nein. Letztes Mal hat das erstaunlich gut geklappt.
Oh ja.
Achso, wir fangen an, oder wie?
Ja, bist du bereit?
Ja, weiß ich nicht.
I'm sorry, I can't take it anymore.
Was?
I can't take it anymore. Wir fangen jetzt an.
Okay, dann fangen wir an. Also, das ist der 9. Fall. Wir sind im Endspurt zum 10. Also danach geht's ja natürlich weiter.
Nein, nach 9 kommt 10? Ich fühle mich noch nicht so im Zahlenbereich bis 10 sicher.
Ich weiß. Links und rechts ist auch so ein bisschen.
Das ist auch nicht meine Stärke.
Auf jeden Fall. Dann fangen wir an. Ja? Okay. Don't kill and talk. So ticken Mörder. Mit Laura und Ron.
Also, der Fall, von dem ich heute erzähle, vielleicht herrscht da auch ein persönliches Interesse. Und zwar werde ich dir heute oder euch unter anderem auch von einem deutschen Serienmörder erzählen. Kennst du zufällig welche?
Dum, dum, dum.
Kennst du zufällig welche?
Höxter?
Ron, den hatten wir ja schon.
Nee, die Leiche im Blumenköbel, das war ja nur...
Das hatten wir auch.
Ja, das war ja nur einmal. Der Typ aus Rothenburg hat das auch nur einmal getan, oder?
Ja.
Nein.
Okay, sehr gut.
Ich kenne keine weiteren.
Ich werde dir heute die Geschichte von Fritz Honka erzählen. Sagt dir der Name was?
Nee. Habe ich noch nie gehört.
Sehr gut. Fritz Honka wird am 31. Juli 1935 in Leipzig geboren und sein bürgerlicher Name ist eigentlich Friedrich Paul Honka. Jeder nennt ihn aber nur Fritz, Fiete oder Fritze. Er wird als drittes von 10 Kindern in der Leipziger Seeburgstraße geboren.
10 Kinder?
Ja.
Sorry, aber da muss ich jetzt schon mal anfangen. 10 Kinder!
Du musst überlegen, es war 1935. Viele Menschen haben damals mehr Kinder gekriegt.
Ja, aber 10 von den Dingern.
Ja, warte. 3 von seinen Geschwistern sterben bei der Geburt. Seine Eltern heißen Fritz Honka Senior und ist vom Beruf Zimmermann. Und Else Honka ist seine Mutter. Sie arbeitet als Reinigungskraft. Honka erzählt später, dass sein Vater stark alkoholabhängig und sehr aggressiv war. Er erinnert sich, dass sein Vater ihn mit 5 fast totgeschlagen hat. Es gibt ein weiteres Zitat aus seiner Kindheit, was er, finde ich, sehr, sehr kurz beschrieben hat, obwohl ich finde, dass es ein sehr, sehr krasses Thema ist. Und zwar sagt er später einfach kurz und knapp: Mein Vater kam ins KZ. Auch ich kam ins Jugend-KZ. Von den Russen wurde ich dann befreit. Mein Vater auch. Mit Schule war später nicht mehr viel. Was sagst du dazu?
Also fangen wir mal damit an, dass sein Vater ihn einfach mal nahezu totgeschlagen hat. Ja, die Erziehungsmethoden waren damals ein bisschen anders.
Mhm.
Aber das ist schon,
ja,
schon ordentlich. Und als der das jetzt mit dem KZ erzählt hat, da war er wie alt?
Das war später bei seiner Vernehmung. Aber er ist relativ früh ins KZ gekommen. Wie gesagt, er wurde 1935 geboren. Aufgrund seiner starken Alkoholabhängigkeit starb sein Vater im Jahr 1946. Da war Fritz 11 Jahre alt. und seine Mutter war einfach mit den ganzen Kindern als Alleinerziehende überfordert. Deswegen wuchs Fritz zwischenzeitlich in Kinderheimen auf und ist da immer weitergegeben worden mäßig. In den 1950er Jahren begann er eine Lehre als Maurer, die er allerdings aufgrund einer Allergie abbrechen musste. Weiter in den 1950er Jahren flieht er aus der DDR und arbeitet zunächst als Hilfsarbeiter auf Bauernhöfen in Brockhöfe in der Lüneburger Heide. Allerdings geht es ihm auch da nicht sonderlich gut. Er prügelt sich oft und kommt dort auch nicht so gut an.
Okay.
Er beginnt eine Affäre mit Margot und bekam auch einen Sohn mit ihr, den die beiden Heinrich tauften. Für ihn sollte er damals 3000 D-Mark Unterhalt zahlen und verließ daraufhin einfach das Dorf, weil er einfach nicht gut angekommen ist, weil er da nicht gut klarkam und weil er einfach diese 3000 D-Mark Unterhalt nicht zahlen wollte. Im Jahr 1956 kam er dann nach Hamburg, wo er auch blieb, und arbeitete dort bei den Howaldbergen als Werftarbeiter. Ein Jahr nachdem er nach Hamburg kam, heiratete er seine Frau Inge und aus der Ehe entstammt sein zweiter Sohn Fritz.
Okay, also war es dann, der heißt Friedrich, richtig?
Ja, jeder nennt ihn Fritz, deswegen sein Sohn heißt auch, also heißt wie sein Spitzname quasi.
Also ist es dann eigentlich Fritz Junior?
Nein, er heißt ja an sich Friedrich.
Ach so, okay.
Das ist, als würde ich meinen, Ron nennt mich zum Beispiel mal Loris, das ist, als würde ich meinen Sohn Loris nennen.
Ja.
Die Nachbarn erzählten später, dass es bei den Eheleuten oft starke Streitereien gab und Gewalt wirklich keine Seltenheit war. 1960 ließen sie sich scheiden. Also wirklich nur 3 Jahre nach der Hochzeit. Allerdings kamen sie wieder zusammen und heirateten erneut, bis sie sich 1967, also 7 Jahre nach der Scheidung, einfach zum zweiten Mal scheiden ließen und es auch einfach dabei bleibt.
Also die haben einmal geheiratet, haben sich dann nach 3 Jahren scheiden lassen, nach 3 Jahren Ehe, haben sich dann aber trotzdem weiter getroffen und dann wieder geheiratet, um sich dann wieder scheiden zu lassen. Das war sehr viel und dann. Aber...
Ja.
Okay. Ja, das sind komische Entscheidungen. Also ich meine, es gibt doch einen Grund, wieso man sich scheiden lässt.
Ja, also sie haben auf jeden Fall noch eine ganze Zeit lang einfach wieder zusammengelebt und auch einfach waren zusammen und daraufhin haben sie sich halt gedacht, okay, wir heiraten nochmal.
Aber die Streitereien und die...
Die gingen weiter.
Also das war nicht nur das erste Mal in der Ehe.
Nein.
Sondern auch beim zweiten Mal.
Das war auch der Grund für die zweite Scheidung, weil sie sich einfach nicht verstanden haben. Dazu kommt, dass Honka einen sehr schweren Verkehrsunfall hatte und wirklich stark entstellt wurde. Er trug eine zertrümmerte Nase und ein sehr ausgeprägtes Schielen mit sich. Und direkt darüber kommen wir zum ersten Bild für heute. Möchtest du ein Bild von Fritz Honka sehen?
Oh ja, gerne.
Es ist ein bisschen verpixelt.
Ja.
Aber da kann ich nichts für. Das ist Fritz Honka.
Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Was hast du denn erwartet?
Ich habe nicht gedacht, dass der so aussieht. Der hat so eine leichte Halbglatze, also der hat volles Haar, aber sein Haaransatz beginnt auf der hinteren Hälfte seines Schädels.
Ja.
Der hat sehr, sehr, sehr markante Augenbrauen, eine sehr markante Nase, aber das kommt ja durch den Unfall.
Das Schielen und die Nase hat er durch den schweren Autounfall oder den Verkehrsunfall.
Und sein rechtes Auge ist kleiner als sein linkes und somit hängt auch irgendwie seine rechte Augenbraue.
Ja.
Ja. Dann hat er irgendwie so einen Strichschnäuzer. Ja, das ist einfach so ein, weiß ich nicht, so ein Oberlippenbart, aber...
Nicht voll ausgereift, oder?
Ja, wie mit einem Edding, einfach so ein gerader Strich mit einem Lineal wurde da drauf gemalt. Und sonst sieht der Typ irgendwie, weiß nicht, der sieht lost aus.
Okay.
Ach stimmt, der hat da noch richtig, 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 richtig fette Koteletten. Also die
ja,
gehen
das
dann
waren
auch
die 70er natürlich, das musst du auch bedenken.
Ja, das ist so eine richtig typische 70er-Frisur. Aber wenn man dann irgendwie ein bisschen runterschaut, der sieht ein bisschen aus wie ein Walter. Weil der trägt so ein kariertes Hemdchen und dann vielleicht ein Sakko oder was auch immer. Und das ist für mich ein Walter.
Okay.
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, er sieht schon aus, als könnte er schnell ausrasten.
Mhm.
Aber er sieht nicht aus wie jemand, der irgendwas Schlimmes machen würde.
Okay.
Ich weiß nicht, wieso.
Okay.
Und ich glaube, der hat blaue Augen.
Was ich tatsächlich krass, ich glaube, er hat braune Augen.
Okay.
Was ich sehr krass finde, ich bin durch, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, den goldenen Handschuh, aufmerksam geworden. Warum goldener Handschuh, erkläre ich euch gleich. Den hat tatsächlich meine Mama mir gezeigt und meinte, ich habe einen Film entdeckt. Der ist total verstörend. Und dann habe ich den geguckt und dann habe ich den an Neujahr, als unsere Folge online gekommen ist, auch nochmal geguckt. Und das ist total krass. Ich kann dir das gerne mal nach der Folge zeigen. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr das natürlich auch gerne gucken. Der Schauspieler sieht 1:1 aus wie er. Also wirklich, es ist Wahnsinn. Kommen wir aber zurück zum Fall. Und zwar hat er sich, nachdem er sich zum zweiten Mal von seiner Frau geschieden hat, eine neue Frau hat er kennengelernt. Und bis 1972 lebte er mit dieser Frau, nämlich Irmgard Albrecht, in Neuwiedental in der Zeissstraße 74. Das ist nicht wichtig, du musst dir die nicht merken. Aber das ist, wo wir zum ersten Punkt kommen, der vielleicht ein bisschen härter ist. Und ich möchte vielleicht für den Punkt eine Triggerwarnung aussprechen. Generell auch für den Fall. Honka war vielleicht nicht gerade der netteste Mensch Frauen gegenüber. Das heißt, der ganze Fall richtet sich gegen Frauen. Nur, dass es einmal gesagt ist. Am 15. August 1972 wollte er Ruth Dufner, eine Frau, zu gemeinsamen Sex mit ihm und Irmgard zwingen. Es hieß später, dass Irmgard, also die Frau, mit der er zusammengelebt hat, lesbisch gewesen sein soll. Daher war sie auch einverstanden mit dem Dreier. Ruth wollte das allerdings nicht und hat sich gewehrt und hat wirklich gerade so geschafft, aus der Wohnung zu rennen. Nackt, wurde dann im Krankenhaus behandelt und zeigte Honka bei der Polizei an. Die konnte später rekonstruieren, dass Honka einen Alkoholeinfluss hatte. Und hier würde ich dich gerne mal raten lassen, wie hoch glaubst du war sein Alkoholpegel?
War der Alkoholiker?
Zu dem Zeitpunkt, also wie gesagt, 70er Jahre, da sind Menschen auch nochmal ganz anders mit Alkohol umgegangen.
Also er hat gerne getrunken damals.
Ja. Aber schätz nicht allzu hoch.
1,9.
2,4.
Ui, ui, ui.
Und ich sage dir
du
jetzt
meintest,
schon,
ich soll nicht allzu hoch schätzen. Ich wollte zuerst 2,0 sagen. Dann dachte ich, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu gewagt.
Ich sage jetzt schon mal, das ist bei weitem nicht der höchste Wert, den Honka bei einer Tat erreicht. Am 4. April 1975 wurde Honka erstmals bei der Polizei registriert und musste eine Geldstrafe von 4.500 D-Mark zahlen.
Was hat denn der angerichtet?
Der hat, also Ruth Dufner hat ihn ja bei der Polizei angezeigt.
4.500, okay.
Und allerdings hat eine Klage wegen Vergewaltigung und die wurde fallen gelassen. Er musste quasi nur die Strafe zahlen. Und in dem Moment habe ich noch gedacht, Ironie ist das falsche Wort, aber er hat seinen Sohn, seinen ersten Sohn im Stich gelassen für 3.000 D-Mark Unterhalt und musste jetzt eine Strafe von 4.500 D-Mark wegen versuchter Vergewaltigung zahlen. Aufgrund seines Alkoholproblems und seiner mangelnden Liebe zu Hause war es für Honka unfassbar schwierig, Beziehungen zu führen oder generell Beziehungen aufzubauen. Dadurch wurde er immer häufiger Kneipengast, zum Beispiel im Goldenen Handschuh. Zum Goldenen Handschuh einmal kurz. Ja, der Goldene Handschuh oder besonders Hamburg, damals der Kiez, war dafür bekannt, verkappte Existenzen aufzunehmen, dass man die dort findet, wie, ich spreche das explizit an, Prostituierte, weil das Frauen sind, auf die wir gleich noch zurückkommen werden. Honka war dort eigentlich relativ gerne gesehen, weil er ein ruhiger Zeitgenosse war und hat tatsächlich sehr gerne Alkohol dort konsumiert. Eins seiner Lieblingsgetränke waren Brausekorn und Rum-Cola. Aber Korn war wirklich sein Lieblingsgetränk. So, bevor wir weitermachen, zeige ich dir einmal ein Bild oder zwei Bilder vom Goldenen Handschuh, okay?
Okay.
Ich zeige erst das Bild. Ich habe nämlich, wie gesagt, zwei Bilder. Das Bild habe ich selber gemacht, als ich letztes Jahr in Hamburg war. Das ist der Goldene Handschuh von der Seite. Wenn du gleich einmal weiter wischst, siehst du den Goldenen Handschuh von vorne.
Ja, von der Seite ist halt durch die Fassade, durch diese Holzfassade, Holzvertäfelung, sieht es halt aus wie ein Fachwerkhaus. Aber schaut mal nach oben, sieht es halt einfach aus wie ein typisches Altbauhaus.
Ja.
Dann ist da so ein, ja, links und rechts geformt zu einem Pfeil, steht dann da halt zum Goldenen Handschuh und was steht da? Holsten Edel. Also ich glaube, es ist Bier.
Mhm.
Also links und rechts jeweils vom Eingang sind halt zwei Fensterscheiben. Die eine.
Warte, hast du schon zum nächsten Mal drüber geswiped?
Nee.
Ach so, kannst du aber auch machen, dann siehst du das nochmal besser.
Also links und rechts sind jeweils zwei Fensterscheiben. Die rechte ist eingeschlagen und mit Panzertape.
Ja, das war auch, als wir da waren, das, ja.
Also du hast ein älteres Bild rausgesucht, oder?
Tatsächlich ist das nicht so alt, nein.
Nee?
Aber das sieht schon seit x Jahren so aus.
Kurz gesagt, in der Mitte zwischen den zwei Fenstern ist der Eingang und da steht Honka-Stube.
Ja, das ist, was nach dem Ganzen da drauf, als Banner quasi drauf gemacht wurde.
Ja, und viel sieht man da jetzt nicht, weil auf dem zweiten Bild, was du mir gerade zeigst, ist halt einfach ein Vorhang.
Würdest du da reingehen?
Es sieht halt so typisch deutsch-kneipig aus, aber jetzt nicht so eine Kneipe, wo man sich denkt, boah, hier würde ich gerne Bier trinken, sondern ich gehe da rein, aber wo ist eine Wäscheklammer?
Also
ich glaube, da drin riecht es wirklich stark nach Pisse. Sorry, nach Urin.
Also, ich erzähle dir kurz was und dann zeige ich dir das nächste Bild, wie es innen drin aussieht. Ich war, wie gesagt, letztes Jahr schon da und ich weiß nicht, ob euch Hamburger Kiez irgendwas sagt, aber direkt da gegenüber ist der Elbschlosskeller, das ist vielleicht ein bisschen bekannter. Und ich habe tatsächlich den Film da schon gesehen, mein Freund nicht, und er war so, ja, doch, du kennst die, lass doch mal da reingehen. Und ich stand da mal so, nein, vielleicht wegen dem, dass ich weiß, was kommt. Aber vielleicht auch, weil ich allein vom äußeren Erscheinungsbild, genau wie du gesagt hast, das wäre nichts, wo ich sagen würde, boah, da muss ich rein. That is it.
Ja, genau, das ist halt nicht, also es, ja, was es, es wirkt irgendwo schon einladend, aber auch zugleich nicht so
es
sehr.
Es wirkt in meinen Augen überhaupt nicht einladend. Aber wie gesagt, vielleicht auch, weil ich weiß, was kommt.
Mhm.
Jetzt zeige ich dir, wie es von innen aussieht und dann kannst du dir nochmal sagen, ob du Lust hast, reinzugehen.
Oh Gott, ey. Welcome to America.
America? Ich finde, das sieht aus wie Welcome to Omas Lieblingskneipe.
Ja, es hat so beides an sich irgendwie. Also oben diese zwei Lampen, aber diese Stablichter, weißt du, die, ich weiß nicht, wie man die nennt.
Stablichter?
Ja, diese Lampen halt, die dann so rund sind und so eine Stange sind.
Ach Gott,
ich weiß nicht, wie man die nennt.
Ich auch nicht.
Auf jeden Fall, da hängen so zwei von denen an der Decke und das sieht dann aus wie im Schlachthaus.
Sieht das aus wie ein Schlachthaus?
Weiß ich nicht. Durch die Lichter, finde ich, sieht das so aus. Auf jeden Fall, mitten im Raum steht einfach eine Jukebox, glaube ich, nennt man die. Mhm. Und ja, also links ist halt an der Wand eine Bank. Dann kommen Tische und ein Stuhl oder mehrere Stühle jeweils. Rechts ist halt einfach nur eine Theke mit Barhockern.
Ja, da saß Honker sehr oft.
Da sehe ich den auch, ehrlich gesagt. Ja. Ich weiß nicht, wieso, aber da sehe ich den.
Er saß oft an der Theke und die Frauen saßen auf diesen Bänken. Und dann, wenn der Kellner kam, hat er gesagt, hier, bring der mal einen Drink von mir. Und dann.
Und schaut man nach hinten durch, ist ein erstaunlich hohes Fenster mit Gardinen. Einmal mit weißen und ich glaube einmal mit gelben oder orangen.
Ja, das waren gelbe sowas. Gardinen.
Ja, und in der Mitte vom Raum ist halt nochmal so ein
Durchgang.
Bogen. Ja, ein Durchgang. Da hängen halt auch links und rechts Gardinen. Das sieht aus wie bei der das sieht aus wie bei der Oma.
Ja.
Und dann noch die Wände, die haben auch so typisch Oma-mäßig Style Holzvertäfelung.
Ja, ich finde, es sieht alles sehr nach, also die Tapete sieht sehr aus wie, hier wird viel geraucht.
Ja, die Tapete sieht echt so aus und dann gibt es dann auch links auch eine Tafel, an die du schreiben kannst. Ich glaube, da standen die Getränke, Bilder hängen da und rechts vor dem, rechts am Bogen ist, glaube ich, ein Kalender oder sowas.
Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, warum die Gardinen da hängen, warum, also die weißen und die gelben. Das war dafür da, dass man, also die sind auch vorne am Eingang, dass man einfach nicht sehen konnte, ob es draußen hell ist oder nicht.
Ah. Aber das sieht auch so aus, also der Boden, da liegen halt auch Sachen rum, glaube ich, auf dem Boden. Und es sieht halt, ja, es sieht schon aus wie bei Oma daheim, aber es sieht auch ekelhaft aus.
Ja.
Also, ich weiß, wie es aussieht. Oma ist in Urlaub geflogen und nie wieder gekommen, hat ihr Haus einfach so gelassen, wie es ist und das verschimmelt jetzt.
Ja, ja, also... Es ist, wie gesagt, auch keine Kneipe, wo ich gerne reingehen würde.
Nee, ich mittlerweile auch nicht mehr. Es ist nicht mehr einladend, nee.
Honka hat in dieser Kneipe wirklich immer Frauen nach demselben Muster gesucht. Sie sollten fortgeschrittenes Alter haben und kamen aus dem Trinkermilieu und halt im besten Fall Prostituierte. Bevorzugt waren, wie gesagt, betrunkene Frauen, aber auch zahnlose Frauen. Angeblich soll er einfach Menschen zum Reden gesucht haben. Und da sie keine Bezugsperson hatten, konnten sie auch nicht vermisst werden. Im Gegensatz für Sex haben, wie gesagt, da eigentlich alle Frauen, die er mit nach Hause genommen hat, Prostituierte waren, haben gerne Sex für eine Unterkunft und Alkohol eingetauscht. Sex war für Honka eine Art Machtfantasie. Er soll den Frauen gegenüber erwähnt haben, dass er Oberwachmann war. Und er soll auch vor ihnen zu Hause in SS-Uniform aufgetreten sein. Als man Honka später zu den Frauen befragt hat, sagte er einfach nur, ich habe sie halt gebumst. Das heißt, für ihn war da auch keine großartige, weiß ich nicht, nichts Großartiges hinter. Für ihn war das einfach Sex und das alles, was danach kam, was ich dir gleich noch erzählen werde. Er persönlich, wie du auf dem Bild schon gesehen hast, er war keine Person, wo du großartig dich umgedreht hast und geguckt hast. Honka war ziemlich klein, zierlich und schmächtig. Er war 1,68 groß und hatte einen Sprachfehler, für den er sich wirklich schämte. Allerdings muss man auch sagen, dass für ihn Sauberkeit und Ordnung wirklich wichtig war. Ich kann dir gleich eine Wohnung ein Foto von seiner Wohnung zeigen. Wo man das vielleicht in Frage stellt. Aber er hat nach außen wirklich immer wirklich, wie du auch schon gesagt hast, mit Hemd und was weiß ich was. Also wollte immer ein sauberes Bild von nach außen zeigen. Er ließ sich in seiner schwarzen Uniform, er war nämlich Nachtwächter, ließ er sich auch gerne als General bezeichnen, einfach um eine Machtposition auszustrahlen, die er vielleicht gar nicht so war. Bevor ich jetzt zu den Frauen komme, möchte ich dir einmal den Tatort zeigen. Und zwar ist das seine Wohnung. Er hatte eine Dachgeschosswohnung, das heißt auch mit einer Schräge. Ich zeige dir einfach das Bild und danach kannst du ja mal beschreiben, was du siehst. Und es gibt doch eine Verbindung tatsächlich zum letzten Fall. Die siehst du jetzt, was auf der Couch sitzt.
Ach, es geht weiter mit den Puppen.
Es sind keine Menschen diesmal.
Nee, es sind wirklich so kleine Puppen. Boah, ich versuche das mal zu beschreiben.
Es ist sehr viel los.
Er hat gesagt, Sauberkeit und Ordnung seien ihm äußerst wichtig.
Aber es ist nicht unordentlich, das finde ich krass. Es ist geordnet und es ist nicht unordentlich, es ist einfach nur sehr, sehr viel.
Ja, aber er meinte ja, dass ihm Ordnung und Sauberkeit äußerst wichtig seien.
Ja.
So, es sieht ordentlich aus, ja, aber das sieht alles verschimmelt aus. Fangen wir mal an mit der Sache, die einem direkt ins Auge fällt. Die Dachschräge ist voll beklebt mit Nacktbildern von Frauen.
Ja.
Also wirklich. Wenn ich mich nicht irre, ist rechts in der Ecke das unterste Bild eine Frau mit einem Telefonhörer und halt einem schwarzen BH und lehnt sich irgendwie da zurück. Also ich weiß nicht, das sieht halt so typisch. Ja, nicht typisch, aber irgendwie. Ron,
dieses Bild ist voll mit anderen makaberen Dingen und wo du stehen bleibst, sind nackte Frauen.
Ja, nee, ich möchte dazu was sagen. Ich finde, das sieht aber so typisch trinkermäßig aus.
Ja, guck mal, was auf dem Tisch steht.
Ja, ich weiß, aber dazu komme ich ja auch noch gleich. Aber weil das. Solche Bilder sind halt irgendwie typisch trinkermäßig. Ich weiß nicht wieso. Auf jeden Fall. Aber ich beschreibe zuerst mal die Wohnung. Wie gesagt, das ist eine Wohnung im Dachgeschoss, also gibt es da auch Schrägen drin. Ein Fenster, wo eine Folie drüber ist oder irgendwie
das
sowas.
Das ist ein Netz.
Ach, ein Netz, okay. Und mit zwei Vorhängen, die auch nicht so schön aussehen. Und dann kommt die Schräge. Und an der Schräge links und rechts hängen diese Duftbäumchen.
Ja.
Sorry, aber...
Ja, warum die da hängen, da komme ich gleich zu.
Weil der irgendjemand in der Wohnung umgebracht hat, glaube ich.
Ja, so in etwa.
Auf jeden Fall, aber das fällt einem auch ins Auge. Dann kommen wir mal zum Tisch, weil ich glaube, das ist in der Küche irgendwo und der Tisch ist...
Es ist sein Esszimmer.
Ach so.
Er hatte ein kleines Schlafzimmer, was direkt neben dieser Fotowand ist. Das ist rechts vom Fenster, hatte er eine sehr große... wie heißt das, nicht Anrichte, aber so einen sehr, sehr großen Eichenschrank. Und direkt daneben war eine sehr kleine Küche. Sogar seine Toilette war im Flur, also außerhalb der Wohnung.
Okay. Okay. Ist mal was Neues, wenn die Toilette außerhalb der Wohnung ist. Aber auf dem Tisch und neben dem Tisch, sprich hinter dem Tisch, und auch in der Ecke sind überall Flaschen.
Ja.
Auf der Sitzbank sitzen Puppen und da sind so zwei, drei Kissen. Auf dem Tisch steht irgendwie noch so ein richtig fetter Aschenbecher.
Siehst du, was das ist? Dieses orangene Getränk?
Ja, was ist das?
Das ist Brausekorn.
Das sieht irgendwie ekelhaft aus. Sieht ein bisschen aus wie Urin, finde ich.
Das ist orange.
Laura, Farben. Ich sehe Farben nicht so gut. Ich habe da so meine Probleme mit Farben. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde Fanta sieht leckerer aus. Also spricht mich mehr an, aber das hat auch was mit dem Logo, glaube ich, zu tun. Aber ich sehe da auf jeden Fall, glaube ich, ein Astra-Bier.
Ron, siehst du, was hinter den ganzen Flaschen ist?
Puppen, oder?
Nein, direkt hinter den Flaschen ist so mit Tape was zugemacht. Das ist quasi sein Keller, würde ich mal sagen. Weil im Dachgeschoss.
Ach. Das unter dem Fenster?
Ja. Das ist quasi sein Keller, der gehört da auch noch mit zu.
Ach stimmt, ich, weil es geht ja weiter. Es,
ja.
Ah, oh, der ist bestimmt, oh nee. Nee, da geht er, nee. Nee, da geht er bestimmt rein und da ist irgendwas. Nee, komm.
Und da ist nicht viel Platz. Nee. Aber da wir schon mal bei dem Thema sind, kommen wir zu seiner ersten Tat. Sein erstes Opfer ist Gertraud Breuer. Sie ist 42 Jahre alt, Friseurin und Gelegenheitsprostituierte. Ermordet von ihm wurde sie vermutlich im Dezember 1970. Eine Freundin von Honka, Annie Wachtmeister, brachte Breuer in die Wohnung. Dort forderte Honka zu dritt. Als Gertraud sich weigerte, tötete Honka sie, nachdem er sie vergewaltigte, indem er sie mit einer Gardine strangulierte. Zu dem Tatzeitpunkt war er betrunken. Möchtest du den Promillewert schätzen?
Das letzte Mal war 2,4. Der war höher 3.
4.
Was?
Es wurde später ein Promillewert auf 4 geschätzt.
4 Promille?
Ja.
Okay.
Am 2. November 1971 wurden Breuers Kopf, die Brüste, Hände und ein Bein auf dem Schrottplatz gefunden. Breuers Torso, also der Oberkörper, wurde Jahre später gefunden. Wo, erzähle ich dir später. Sein zweites Opfer ist knapp 4 Jahre später. Das war Anna Beuschel. Sie war 54 Jahre alt, Hausfrau und wie gesagt 1974 ermordet. Er traf sie im goldenen Handschuh und brachte die Prostituierte mit in seine Wohnung. Die beiden tranken exzessiv, was bei seinen Opfern ja eigentlich immer der Fall war. Und auch er tötete sie in der Wohnung, indem er sie strangulierte. Honka sagte später über Beuschel, sie habe wie ein Brett dagelegen. Die Leiche verstümmelte er auch wieder mit einer Säge und versteckte sie. Möchtest du raten, wo?
Ja. Da, wo das zugeklebt war, unter dem Fenster. Ich hab doch gesagt, dass da was drin ist.
Ja.
Ich hab's doch gesagt. Nee. Mm-mm.
Genau dort liegt auch der Torso, also wie gesagt, der Brustkorb, den ich eben erwähnt habe, von Gertraud Breuer. Also sein erster
Opfer.
Und was
hat er mit dem Unterkörper gemacht?
Den hat er, wie ich eben schon gesagt habe, oder den restlichen Körper hat er auf einem Schrottplatz versteckt.
Wie, Nähe. Und das hat keiner gemerkt?
Doch,
das,
ein Jahr später.
Ja, aber warum denn erst ein Jahr später? Das merkt man doch.
Von, es ist ein Schrottplatz. Sein drittes Opfer ist Frieda Roblick, von allen aber Rita genannt. Sie war 57 Jahre alt und auch Prostituierte. Er gab ihr für den Geschlechtsverkehr 200 D-Mark, beschuldigte sie aber kurze Zeit später, dass sie exakt die Summe von ihm gestohlen habe. Daraufhin kam es zu einem Streit und Honka tötete sie. Genau wie die anderen versteckte er ihre Leiche auch im Dachboden.
Den gesamten Körper?
Ja. Er zerstückelte seine Leichen mit einer Säge und versteckte sie dann im Dachboden.
Also nur... Er hat nur die erste Leiche, also nur den Torso der ersten Leiche.
Im Dachboden versteckt und den Rest auf dem Schrottplatz. Aber
war das gleiche Motiv auch bei den anderen? Also waren die anderen auch nur zur Hälfte im Dachgeschoss?
Nein, die waren alle. Er hat sie alle zerstückelt und dann in dieses Dachgeschoss gelegt. Oder auf den Dachboden, er hat ja im Dachgeschoss gelebt. Das ist auch der Grund, warum die ganzen Duftbäume da hingen. Weil viele Leichen riechen natürlich irgendwann. Und er hatte natürlich auch Mieter unter sich. Und wie, ja, du kannst so einen Leichengeruch natürlich nicht einfach übertönen. Deswegen hat er ganz viele Duftbäume aufgehangen und auch einfach für die nächsten Opfer, die kamen, dass die nicht sofort den Verwesungsgeruch wahrgenommen haben. Sein letztes Opfer war Ruth Schulz. Sie war 52 Jahre alt und auch Prostituierte. Genau wie die anderen beiden oder die letzten beiden lernten die beiden sich im goldenen Handschuh kennen. Auch bei ihr brachte er den Spruch, bring da mal einen Drink von mir. Die beiden tranken ausgiebig und gingen auch wieder zu ihm, wo der Alkoholkonsum wieder weiterging. Irgendwann stritten die beiden sich über irgendein banales Thema. Er fühlte sich von dieser Frau angegriffen und betäubte sie mit einem Schlag auf den Kopf mit einer Kornflasche. Möchtest du was sagen? Du siehst so verwirrt aus.
Die erste hat er mit einem Vorhang stranguliert. Die hat er jetzt mit einer Kornflasche erschlagen. Also der
nur betäubt.
Nur betäubt, okay, aber der Typ scheint halt. Ja, er scheint nicht nur ein Gewaltproblem zu haben. Er scheint auch, glaube ich, einfach Frauen zu hassen.
Ja, da komme ich später zu.
Was, aber ja, vielleicht auch nicht zu hassen, aber er hat doch irgendwas gegen Frauen. Auf jeden Fall.
Später, also wie gesagt, sie wurde betäubt durch die Kornflasche und gestorben ist sie durch Strangulation mit einem Damenstrumpf. Später war in der Obduktion zu vernehmen, dass er Beine und Oberschenkel abgesägt hat, beide Brüste abgetrennt hat, die Ohrmuschel glatt abgeschnitten wurde und Zunge und Nasenspitze abgetrennt wurden. Honka sagte später über die Leiche, die war einfach zu schwer. Als ich die Leiche wegschaffen wollte, bin ich im Treppenhaus gestolpert und heruntergepurzelt. Das heißt, er hat hier und da schon mal versucht, eine Leiche loszuwerden. Es war aber einfach zu mühsam. Wie gesagt, er war kein muskulöser oder starker Mann. Er war sehr schlank und zierlich. Und es ist wahrscheinlich, wenn du Frauen zerstückelst, nicht so schwer, wie wenn du eine ganze Frau die Treppe runterträgst. Aber es ist trotzdem ein wirklich starker Aufwand. Und dem war er einfach nicht gewachsen. Möchtest du raten, wie Honka entdeckt wurde?
Du hast gesagt, ein Jahr später wurde der Unterkörper des ersten Opfers.
Das war aber auf dem Schrottplatz. Ja.
Gefunden.
Das war 1900. Muss ich selber kurz gucken. Ich habe nämlich nicht so mit Zahlen. War 1971 und die letzte Leiche, die er tötete, war 1975.
Achso, okay. Dann ist es das schon mal nicht und ich sage dann, die Mieter haben es gemerkt, die unter ihm wohnten.
Tatsächlich nicht. Der Leichengeruch wurde nie bemängelt. Meine Flasche knackt die ganze Zeit. Die will sich äußern. Dass Honka aufgeflogen ist, war eigentlich reiner Zufall. Am 17. Juli 1975 brannte nämlich das Haus von ihm oder geriet in Flammen, während er nicht zu Hause war. Was ich relativ interessant finde, da habe ich nämlich nichts zugefunden, aber im Film Der goldene Handschuh hat Honka direkt unter sich Griechen wohnen. Und da wird gezeigt, dass die am Essenstisch sitzen und alle zusammen essen und von Honkas Wohnung Maden in ihr Essen fallen. Und die flüchten dann aus dem Haus, vergessen aber den Gasherd auszudrehen und dadurch entsteht ein Feuer. Ob das jetzt wirklich so war, kann ich nicht genau sagen, dazu habe ich nichts gefunden. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass es die Vermutung dazu gab. Bei den Löscharbeiten wurden dann Leichenteile in Honkas Dachgeschosswohnung entdeckt. Daraufhin wurde er festgenommen. Am 12. Juli 1975, also 12 Tage nach seiner Festnahme, gestand er die Morde. Und ein Jahr später beginnt der Strafprozess vor dem Schwurgericht. Sein Rechtsanwalt war damals der Staranwalt, kann man ihn nennen, Rolf Bossi. Und abgesehen vom Rechtsanwalt, den er hatte, gab es generell ein sehr, sehr großes Medieninteresse, weil zu dem Zeitpunkt, Mitte der 70er Jahre, war es, also ich glaube sogar heute wäre es einfach noch ein riesen Medieninteresse, wenn ein Serienmörder entdeckt wird. Am 12. Dezember 1976 wurde er wegen Mord und Totschlag in 3 Fällen schuldig gesprochen. Sein Anwalt versuchte, eine verminderte Schuldfähigkeit durchzusetzen. Im Alkoholrausch soll er sich von den Frauen provoziert gefühlt haben und wurde aggressiv. Des Weiteren sollte er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden, wo auch seine, Psychiaterin war es nicht, aber es wurde ein psychiatrisches Gutachten von ihm erstellt, da komme ich gleich zu, das sollte auch dafür sorgen, dass er dort unterkommt. Honka hat auch, oder was auch ein großer Punkt war, warum er diese Duftbäume genutzt hat, dazu kam es auch wirklich oft im Gericht. Und Honka hat irgendwann einfach versucht, wirklich das Minimalste aus diesem Fall zu holen. Er hat sogar im November 76 sein Geständnis widerrufen und meinte, er könne sich nicht mehr daran erinnern. Ein anderes Mal hat er gesagt, Jack the Ripper habe ihm die Morde befohlen. Man kann nicht sagen, ob er das gemacht hat, weil sein Anwalt ihm das gesagt hat.
Jack the Ripper habe ihm die Morde befohlen.
Ja.
Im Traum, oder?
Er hat es einfach gesagt.
Ah.
Er hat sein Geständnis widerrufen, hat gesagt, er könne sich an nichts erinnern. Danach hieß es, Jack the Ripper habe ihm die Morde befohlen. Es war einfach super schwierig. Sein Anwalt meinte daraufhin immer wieder, man müsse seine schlimme Kindheit immer wieder in Betracht ziehen, was er durchlebt hat und alles Mögliche. Ich habe dir von seinem psychiatrischen Gutachten, welches von Elisabeth Müller-Luckmann erstellt wurde, einen Ausschnitt mitgebracht.
Okay, ich bin gespannt.
Möchtest du das hören?
Natürlich.
Unter der Wirkung von erheblichen Alkoholmengen, so befand der Sachverständige, habe Fritz Honka Aggression entwickelt und einen relativ hilflosen weiblichen Personen ausgelassen. Mitgespielt habe Honkas Bedürfnis, die überlegene Rolle des Mannes herauszukehren. Am Ende habe er sich gar als Herr über Leben und Tod gesehen. Das Bild, das die Psychologin von Fritz Honka gewonnen hat, ergibt Folgendes. Der Angeklagte sucht im weiblichen Partner ursprünglich die saubere Hausfrau, die willige Bettgenossin und den guten Kumpel. Er hat ein starkes sexuelles Bedürfnis, aber gleichzeitig stoßen ihn Frauen ab, die ihm entgegenkommen. Es gibt da keine psychologische Sperre, oder es gibt da eine psychologische Sperre, die er nicht überwinden kann. Dass er sich ältere Frauen zuwendet, mag für sein Bedürfnis sprechen, sexuell bemuttert zu werden. Diese Frauen sind jedoch so heruntergekommen, dass Honka sich ihnen zu Recht oder zu Unrecht sozial überlegen fühlen kann. Er erwartet von ihnen, dass sie sich auf alle seine sexuellen Wünsche einlassen und stößt auf Widerstand, weil gerade diese Frauen gewohnt sind, ihre Gunstbeweise zu rationieren. Das war ein Artikel aus der Zeit am 17. November 1976 zu dem psychiatrischen Gutachten. Was denkst du darüber?
Er war keine einfache Person. Mhm. Aber ich glaube, das hat man auch jetzt vorher auch schon gemerkt.
Ja.
Unabhängig jetzt, also jetzt mal unabhängig von dem psychologischen Schreiben, ich finde es ein bisschen lächerlich, dass sein Anwalt sagt, ja, aber man darf seine Kindheit, seine schreckliche Kindheit, seine schwere Kindheit nicht vergessen. Der Typ hat 3 Frauen umgebracht?
4.
4. Also, ja. Ich glaube, da findet man schon die Antwort. Und ich weiß nicht. Also ich meinte ja schon, als du mir ein Bild von dem gezeigt hast, dass der halt so ein bisschen aussieht, als habe er eine sehr kurze Zündschnur. Mhm. Das hat sich ja jetzt auch bewiesen.
Ja.
Also er hört sich wirklich ungemütlich einfach an, mit dem im Raum zu sitzen.
Mhm. Bevor ich dir erzähle, welche Strafe er bekommen hat und warum, zeige ich dir einmal ein Bild von den vier Opfern. Bist du bereit?
Das ist jetzt das erste? Also die erste?
Das sind alle.
Alle vier.
Das ist einmal auch eine Aufreihung von dem.
Uff. Ja.
Möchtest du was sagen oder bist du sprachlos? Oder?
Sprachlos bin ich. Aber auch verwundert und.
Verwundert?
Ja, was heißt verwundert, aber erschrocken. Weil schaut man sich Ruth Schuld an, die hat ein blaues Auge. Und nicht nur ein blaues Auge. Die hat doch irgendwie was an der Nase. Und an der Stirn hat sie auch eine Wunde. An der Schläfe hat sie eine Wunde.
Na gut, das sind alles keine Millionärsfrauen, das sind wirklich alles vier ehemalige Prostituierte.
Ja, aber trotzdem, also. Aber fangen wir der Reihe nach an. Wir fangen bei Frieda Roblick an.
Ja, also ich muss dazu sagen, das sind jetzt nicht die Frauen, also die Reihenfolge von den Ermordungen, sondern die Frauen sind in einer Reihe auf.
Ja.
Ansonsten wäre Breuer die erste, die ermordet wurde.
Wir können auch nach den Morden gehen.
Mach wie du meinst.
Dann fangen wir mit Gertraud Breuer an. Die hat dunkle Haare und eine blonde Strähne vorne, hat Lippenstift.
Ich muss tatsächlich sagen, ich finde sie wirklich hübsch.
Ja, hübsch ist sie. Hübsch ist die echt. Aber die hat eine blonde Strähne, hat Lippenstift drauf. Ist generell einfach geschminkt. Hat, glaube ich, ein weißes T-Shirt an. Aber die hat ein echt schönes Gesicht. Aber schaut man sich das Gesicht ein bisschen länger an, sieht es leer aus.
Ich finde, alle Frauen sehen sehr traurig aus.
Ja, nicht nur traurig, die sehen leer aus.
Ja.
Das macht mich gerade irgendwie traurig.
Aber ich.
Und die hatten Muttermal. Die hatten
Muttermal. Das war jetzt nicht so richtig für ihn.
Hm? Nein, aber einfach so. Die hatten Muttermal an der rechten Seite. Unterm Auge.
Ich habe auf der rechten Seite auch zwei Muttermale unterm Auge. Also zwei.
Krass. Okay.
Ja. Wir sind so lange befreundet und ist dir nie aufgefallen.
Doch, bestimmt irgendwann mal, aber ich habe es gerade vergessen. Ich weiß nicht.
Aber findest du auch, dass sie sich von den anderen drei Frauen unterscheidet?
Die sticht komplett raus.
Weil ich finde, die anderen drei. Aus,
ja.
Ich finde, alles gut, ich finde, die anderen drei sehen wirklich aus, wie du dir so eine Hausfrau vorstellst und sie sieht gar nicht so aus.
Nee. Aber ich finde auch, dass ehrlich gesagt alle vier Frauen nicht wie Prostituierte aussehen.
Nein.
Auf keinen Fall. Aber Gertraud, weiß ich nicht. Also, ja, ein leerer Blick.
Ja, wie gesagt, ich finde.
Mir fällt das echt schwer, die zu beschreiben irgendwie.
Also, ich muss tatsächlich sagen, es war natürlich, außer Gertraud Breuer, das waren natürlich jetzt nicht jetzt Prostituierte, sondern wirklich in den ganzen letzten Jahren. Und ich möchte auch gar nicht wissen, was diese ganzen Frauen mitgemacht haben. Aber ich finde auch, Gertraud Breuer hat noch was sehr, sehr Schickes. Aber ich finde, alle anderen drei sehen halt wirklich aus wie Hausfrauen.
Ja, die sehen halt also.
Aber auch gutmütig.
Ja. Was ja bei Anna Beuschel auffällt, ich glaube, die hat keine Zähne mehr.
Ja, das hat er ja bevorzugt.
Ja.
bevor...
Mir fällt es echt schwer, die zu beschreiben. Also alle sehen, haben so einen leeren Gesichtsausdruck, aber auch einen verängstigten. Irgendwie.
Ja, und bevor ich dir jetzt das Urteil vorlese, habe ich ganz vergessen, wollte ich dir auch noch ein Bild von der Wohnung an sich zeigen, damit du einfacher verstehen kannst, wo die Leichen waren. Wir haben uns einmal, damit du dich orientieren kannst, das Wohnzimmer angeguckt und quasi der Verschlag, also quasi sein Dachboden, ging vom Wohnzimmer bis zum Schlafzimmer. Es war aber abgeteilt. Mhm. Bitteschön.
Ja, groß war die Wohnung auf jeden Fall nicht.
Nein, die war wirklich super klein.
Ja. Also man kommt rein. Links ist das Wohnzimmer, rechts ist die Küche. Mhm. Nee, Quatsch, wo kommt man denn rein?
Du kommst beim WC rein. Quasi du kommst einen Ach, Flur ja. rein, links ist das WC, dann gehst du ein Stück weiter, da ist die Küche, die ist direkt mit dem Wohnzimmer verbunden und beim Wohnzimmer ist ein Durchgang ins Schlafzimmer.
Aber konnte der in den Vorschlag, konnte der da nur durchs Wohnzimmer ja, rein oder auch durchs Schlafzimmer? Weil der zieht sich ja vom Wohnzimmer bis zum Schlafzimmer und dann auch ja weiter eigentlich.
Nein, nur bis zum Schlafzimmer. Du konntest wirklich nur durch dieses kleine Ding im Wohnzimmer rein. Das hat ja auch immer mit Klebestreifen abgeklebt.
Die Wohnung sieht aber auch, ist, weiß ich nicht, die Wohnung passt halt doch irgendwie zu dem.
Ja.
Das ist schwer zu beschreiben, wieso die passt, aber sie passt halt einfach mal.
Ja. So, nach sehr, sehr vielen Bildern und sehr viel Erklärungen kommen wir jetzt einmal zum Urteil. Bei Breuer wurde Mord eingestuft, die anderen drei wurden als Totschlag eingestuft. Am 20.12.1976 wurde er, wie gesagt, wegen Mord und Totschlag in drei Fällen verurteilt, bekam allerdings die verminderte Schuldfähigkeit und bekam eine Gesamtstrafe von 15 Jahren mit psychiatrischem Aufenthalt.
Nach den 15 Jahren oder während?
Nach. Er musste diese 15 Jahre absitzen und kam daraufhin in die Psychiatrie. Im Jahr 1973 wird Honka aus der Psychiatrie entlassen. Die Hamburger Strafverteidigerin Alma Diepold war für einen Namenswechsel und setzte den auch durch. Im Altenheim lebt Fritz Honka dann nicht mehr als Friedrich Paul Honka, sondern als Peter Jensen. Im Alter von 63 Jahren stirbt er am 19. Oktober 1998 an den Folgen von Alkohol und Nikotin oder von seiner Alkohol- und Nikotinsucht. Sein Haus, in dem er gelebt hat, gibt es nicht mehr. Das wurde abgerissen. Allerdings sind bis heute wirklich nur Spuren von ihm zu sehen. Es gibt immer noch die Originalsäge und Original-Tatortbilder. Und wie du am Anfang schon gesehen hast, am goldenen Handschuh ist halt diese Aufschrift Honka-Stube, weil er wirklich Stammgast dort war. Und ich bin mir sicher, dass Honka vielleicht hier bei uns in Köln nicht so der Name ist, aber wenn du in Hamburg auf dem Kiez die Leute nach Honka fragst, wissen die, wer es war. Also ich habe Interviews von dem damaligen Kneipenwirt gesehen. Wie gesagt, der hat Honka genauso als nichts Besonderes beschrieben, nicht auffällig, einfach ein ruhiger Typ, dem du auch eigentlich nichts Böses hättest zumuten können, der sehr, 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 sehr viel Alkohol konsumiert hat, was aber für die damaligen Verhältnisse vielleicht gar nicht so selten war. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Honka bis heute einfach, besonders in der Kneipe, ein sehr, sehr bekannter Name ist.
du hattest gesagt, dass der Fall so ein bisschen lockerer ist. Ich fand den schon ordentlich.
Also ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich kannte den Fall vorher. Ich habe den Fall erst recherchiert, nachdem ich den Film geguckt habe. Und das ist ein Film, über den denkst du längere Zeit nach.
Mhm.
Aber vielleicht auch, weil ich den Fall schon kenne, fand ich ihn nicht so schlimm wie zum Beispiel deinen. Oder was heißt schlimm? Natürlich, das hat 4 Frauen das Leben gekostet. Aber ich finde einfach, ja, okay, er ist doch nicht ohne. Ich weiß nicht, wie ich das sonst verpacken soll. Ich finde halt einfach diese...
Aber also, dass der lang nicht leben wird, das war ja klar.
Ja, aber ich finde einfach diese pure Aggressivität wirklich Frauen gegenüber und auch die Auswahl an Frauen, die er gewählt hat, furchtbar.
Ich glaube, der hat die einfach gehasst. Oder nicht mal vielleicht gehasst, aber er hatte irgendetwas, was ihn gestört hat auf jeden Fall.
Ich glaube tatsächlich, ich bin jetzt, wie gesagt, ich habe ihn nicht therapiert oder so oder was weiß ich, aber ich glaube, das ist mein Satz nach der Folge, den ich so gerne bringe. Ich glaube, er hat einfach diese älteren Frauen gesucht wegen seiner Mutter. Seine Mutter war überfordert mit den ganzen Kindern und er musste in Heime deswegen. Und ich glaube, das war einfach eine Art und Weise, um sich zu rächen.
Das kann gut sein.
Ich muss tatsächlich sagen, also ich kann nicht genug Triggerwarnung für diese Folge aussprechen. Aber es gibt eine Szene im Film, die wollte ich auch noch erklären. Die finde ich nochmal die Abgefucktheit wirklich des Falls erklärt. Es gibt eine Szene, wo er, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erklären will, aber eine Szene, wo er dabei ist, eine Prostituierte zu vergewaltigen, kriegt das aber nicht so wirklich hin, weil er keinen hochkriegt, geht in die Küche, holt ein Würstchen und den Rest kannst du dir denken. Oder könnt ihr euch auch denken. Und das ist, also ich habe das bewusst in dem Moment nicht in den Fall mit eingeordnet, aber ich finde, alleine das erklärt einfach diese Abgefucktheit. Nachdem er halt fertig ist, nimmt er diese Wurst und legt ihr die Wurst dahin und sagt, hier kannst du haben oder so, kannst mal beißen. Wo ich mir denke, das hat nichts mit Hass oder irgendwas zu tun, sondern einfach mit alleine auf den Gedanken zu kommen, ist so krank und wirklich, mir fällt kein anderes Wort als abgefuckt ein, um das zu beschreiben. Das war halt die Art und Weise, wie Honka ein sexuelles Verhältnis zu Frauen gesehen hat.
Abgefuckt ist es auf jeden Fall. Ich stimme dir in allen Punkten zu und ich stimme mir selbst auch zu, dass ich dieses Mal nicht schlafen werde.
So ging es mir nach dem Puppenfall. Also ich sage euch ehrlich, wenn
vielleicht waren es auch sehr überspitzt gesagt, aber es war einfach ein Mutti-Komplex.
Ja, ein sehr großer.
Ja, ein sehr großer, der sehr stark eskaliert ist. Vielleicht ist es ja nicht mal das gewesen, dass er Frauen gehasst hat, sondern vielleicht war es auch einfach, dass er seine Mutter gehasst hat.
Ja, und ich glaube, er hat das einfach kompensiert.
Ja. Weil, wie du schon gesagt hattest, er hat sich halt Opfer nach einem bestimmten Schema ausgesucht.
Auch wie du gesagt hast, auf dem einen Bild sieht es halt wirklich aus, als würde die Frau gar keine Zähne tragen.
Mhm.
Ja, und wie gesagt, er hat halt oft Prostituierte oder wirklich einsame Frauen gesucht, weil das halt wirklich keine Frauen waren, wonach man gesucht hat. Die keine Familie zu Hause hatten und froh waren, wenn sie einen Schlafplatz und Alkohol hatten.
Ja.
Ich war tatsächlich am Überlegen, ob ich für den Fall Korn und Brause holen sollte, aber dann dachte ich, du musst noch Auto fahren und ich will uns Brausekorn auf jeden Fall ersparen.
Probieren geht über Studieren. Vielleicht schmeckt das ja, aber es sieht nicht so lecker aus.
Aber ich muss sagen, ich bin generell kein Fan von Korn. Ich weiß zum Beispiel, die Freunde von meinem Freund, so wenn die feiern, trinken die Korn. Bei uns ist das ja gar nicht.
Wodka.
Ja, oder ich mag mehr Liköre. Aber ich habe auf jeden Fall letztens Korn mit Fanta getrunken und so habe ich mir das vorgestellt. Und das war's nicht. Aber ich denke mal, in solchen Momenten ist man halt nicht wählerisch, sondern nimmt einfach den Alkohol, den man kriegen kann und einfach die Unterkunft, die man kriegen kann.
Ja. Hört sich plausibel an. Ja.
Das nächste Mal, wenn wir zusammen was trinken gehen, bestellen wir Brausekorn. Für ich, Honka.
Ja, nee, da passe ich.
Aber ich finde, trotz allem, wie du von Anfang an erzählt hast, so, du siehst ihm an, er hat irgendwas Explosives, aber ich finde, er wirkt nicht so, als würde er dazu imstande sein. Genauso wenig wie dein letzter Fall.
Genau, er wirkt halt nicht so, aber trotzdem finde ich, dass der Typ halt nicht koscher wirkt auf dem Bild.
Ja, er hat Dreck am Stecken.
Ja, genau. Aber schöner Fall.
Dankeschön.
Hat mir gefallen. Auch wenn der hardcore verstörend war. Aber war interessant.
Freut mich. Ich hoffe natürlich auch, dass es euch gefallen hat.
Na, als dann. Das war's, ne?
Das war's.
Das war jetzt die 9. Folge. Die nächste ist die 10. Ich weiß, ich kann zählen.
Du kriegst die nächste glatte Folge. Du kriegst immer die glatten Folgen, weil ich mit 1 angefangen habe. Hammer.
Eigentlich hätte ich ja die ungeraden Folgen nehmen müssen, weil ich mag eigentlich nur ungerade Zahlen.
Ja, dann haben wir halt jetzt getauscht.
Spaß. Und ungerade Zahlen bringen in meinem Kopf Glück. Ich weiß nicht wieso. Auf jeden Fall, das war Folge 9 und wir hören uns in 2 Wochen wieder am Sonntag.
Passt auf euch auf.
Tschüss.
Und trink kein Brausekorn.
Nee, auf keinen Fall Brausekorn trinken, hallo?
Tschüss.